Für die, die neu zu uns gekommen sind, unser Thema in diesen Tagen lautet Erneuerung in der Gemeinde. Wir sprechen zuerst von der grundsätzlichen Erneuerung eines Menschen, denn es sind viele Menschen in unseren Gemeinden, die solche grundsätzliche Erneuerung noch nicht erlebt haben. Und wenn wir neue Gemeinden haben wollen, dann muss es dort beginnen. Es ist unmöglich, eine Leiche zu erneuern, in dem Sinne, dass sie gesund werden könnte. Sie muss erst auferstehen von dem Tode. Ich bin mitunter gerufen worden zur Evangelisation und bekam mitunter den Eindruck, die Erwartungen seien eher darauf ausgerichtet, dass Menschen, die bereits Christen seien und irgendwie erweckt werden sollten oder neu belebt werden sollten. Und man sah nicht ein, dass viele Menschen überhaupt noch nicht zu einer neuen Geburt gekommen sind, zu neuem Leben, das Gott uns schenken will. Dies ist ein Thema, das in manchen Kreisen nicht klar ist oder auch auf die Seite gestoben wird. Es ist gar nicht so willkommen in einigen theologischen Kreisen und kirchlichen Kreisen oder wie sie auch heißen möchten. Es hat auch seine Gründe. Ein Grund ist, dass in der Reformationszeit die Wahrheit der grundsätzlichen Erneuerung nicht so groß geschrieben wurde. Wir müssen uns hier vorhalten, dass es schon sehr viel bedeutete, dass man überhaupt aus der Nacht der Unkenntnis des Wortes Gottes herauskam. Es war ein Wunder Gottes, dass überhaupt etwas geschah. Und die Menschen, die damals an der Front standen, die wir heute Reformatoren nennen, die sind in großen Sprüngen vorwärts gekommen, aber sie haben auch nicht alles erkannt aus der Heiligen Schrift in der kurzen Zeit, die sie nun in diesem Glauben standen. Manche von diesen waren zum Glauben gekommen, als sie schon älter waren, und sie haben schwer gekämpft und haben noch viele andere Dinge zu tun gehabt. Der Einzige, der so richtig durchgehend theologisch gearbeitet hat, ist wohl Calvin. Die anderen Reformatoren hatten sehr viel Organisatorisches zu tun und konnten sich nun den theologischen Fragen nicht so formal widmen. Luther hat sehr viel zu Einzelfragen gesagt, so wie sie auf ihn zukamen. Und was ihm half, war sein flinkes Denken. Und dass er überhaupt einmal eine grundsätzliche Erneuerung erlebt hatte, bei Luther kann man sagen, da ist ein klarer Schnitt, da ist eine echte Bekehrung, die ihm dazu verholfen hat, durch den Heiligen Geist sehr klar zu sehen. Wir wollen nicht sagen, dass die anderen Reformatoren nicht bekehrt waren, aber die Art der Bekehrung prägt schon einen Menschen in einem gewissen Sinne. Und Gott hat es hier einfach geschenkt, dass Luther geistliche Einsichten hatten, die ihm halfen, spontan zu Lösungen zu kommen. Allerdings war er auch ein begrenzter Mensch und hat auch überreagiert, wie man das heute in der Psychologie sagt. Er hat mitunter zu stark reagiert und ist dann mitunter auch zu Positionen zurückgekommen, die er früher verlassen hatte. Es gab in dieser Zeit große Spannungen. Nun zurück zum Thema Erneuerung. Das Thema Rechtfertigung stand im Vordergrund in jener Zeit, weil das Thema Werke in der katholischen Kirche damals im Vordergrund stand. Und deshalb diese Wahrheit, die diesem Missbrauch gegenüberstand. Was weniger zum Vorschein kam in jener Zeit, war die Wahrheit der grundsätzlichen Erneuerung, die wir heute Wiedergeburt nennen. Ein Beispiel. Ich glaube, da hat Luther vielleicht noch klarer gesehen, aber Calvin zum Beispiel glaubte, dass Wiedergeburt etwas sei, das sich durch das Christenleben hindurchzöge. Er hat also verquickt grundsätzliche Erneuerung und Erneuerung des Glaubenslebens. Und seit der Reformation haben also immer wieder die Theologen, die sich diese zum Vorbild nahmen, auch nicht viel weiter gearbeitet. Es war dann das Verdienst von Zinzendorf und Wesley, die Frage der Bekehrung grundsätzlich neu zu überdenken und an dieser Stelle weiterzuarbeiten. Im anglosächsischen Raum ist es Wesley, dem es zu verdanken ist, dass das Thema Wiedergeburt auf den Leuchter gestellt worden ist. Auf diese Weise ist es zu erklären, dass das Thema Wiedergeburt nicht so klar verkündet worden ist in den protestantischen Kirchen und Gemeinden und deshalb auch die Liederdichter nicht so klar sahen. Und wenn sie einmal eine Versammlung, wie wir sie jetzt haben, veranstalten oder leiten sollen und sich Lieder aussuchen oder wenn sie sonst veranlasst sind, Lieder zu suchen über dieses Thema, dann werden sie schwer in unserem Gesangbuch ein Lied finden über dieses Thema. Es ist nämlich eine Wahrheit, die irgendwie links liegen gelassen worden ist und manche Lieder bringen hier eine Verquickung zum Ausdruck. Man weiß nicht genau, was es heißt, vor Gott in Ordnung zu sein. Man schwebt hier noch im Dunkeln. Auf der einen Seite kann sogar Gerhard Verstegen sagen, Herr, komm in mir wohnen, und er ist doch ein Christ. Wir nehmen es doch an. Wenn er ein Christ ist, dann braucht er nicht mehr zu beten, Herr, komm in mich wohnen. Dann wohnt Gott in ihm. Es gibt einen Zeitpunkt im Leben, da hört dieses Beten auf. Verstehen Sie? Das ist, was wir hier sagen wollen. Es gibt nach der Sprache der Heiligen Schrift ein Einst und ein Heute. Und das heißt, es gibt eine Grenze für den Christen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und es wird noch eine Grenze geben zwischen Gegenwart und Zukunft. Das ist die Vollendung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Aber in unserem Leben gibt es bereits als wahren Christen, als echten Christen, einen Einschnitt, sodass Paulus sagen kann, ihr wart, aber ihr seid jetzt etwas anderes. Es ist nicht mehr dasselbe. Und Petrus kann sagen, ihr wart einst verirrt, aber jetzt seid ihr gefunden worden. Einst tot, sagt Paulus, jetzt lebt ihr. Deshalb braucht man nicht mehr, um neues Leben zu bitten. Einst hatte man nicht den Heiligen Geist, jetzt hat man den Heiligen Geist. Jetzt braucht man auch nicht mehr, um den Heiligen Geist zu bitten. Und deshalb eine ganze Menge von Liedern unbiblisch sind auf dieser Ebene. Und wir müssen uns hier neu Klarheit verschaffen über das, was die Heilige Schrift zu diesem Thema sagt. Deshalb zuerst dieses Thema der grundsätzlichen Erneuerung, wenn wir von Erneuerung in der Gemeinde sprechen. Und das hilft uns, wenn wir die einzelnen Ausdrücke für diese grundsätzliche Erneuerung uns einmal vorhalten und ihnen nachgehen in der Heiligen Schrift. Wir haben zwei besprochen. Das eine Wort ist Neuschöpfung und das andere Wort ist Auferstehung. Ein Christ ist jemand, der neu geschaffen worden ist. Das ist ein starkes Wort. Es gibt also einen ungeheuren Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen. Mit diesem Ausdruck wird gesagt von Gott her, von Gottes Wort her, dass ein Nichtchrist nichts ist von Gottes Augen. Er ist eine Null, er existiert nicht. Bevor ich Christ war, war ich tot, ich war nichts. Und dann hat Gott etwas Neues geschaffen. Und dieses Neue ist das, was vor Gott Bestand hat. Nichts anderes hat Bestand. Alles andere wird vergehen. Nur das, was Gott in dieser Welt neu schafft, nur das hat bleibenden Bestand. Denn wir müssen uns wieder sagen, Gott hat einfach ein Todesurteil, ein Urteil der Vergänglichkeit über seine erste Schöpfung gesprochen. Über Schöpfung und Mensch, der ja zur Schöpfung gehört, aber wir machen einen Unterschied, weil nur der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist und so eine andere Qualität hat. Der Mensch ist auch der Einzige, der im ganzen Weltall, nebst den gefallenen Engeln, der ein Sünder ist. Die Engel sind nicht rettbar, das heißt, sie können nicht erlöst werden, aber Menschen können erlöst werden. Und darum geht es uns, dass Menschen erlöst werden. Aber das geht nur durch eine Neuschöpfung. Es ist also wichtig, dass wir hier klar sehen, wenn ein Mensch vor Gott Bestand haben soll, wenn er hofft,
über die Todesschwelle zu gehen in eine Ewigkeit des Lichts oder ins Paradies oder in den Himmel oder wie wir es auch nennen möchten, dann muss er, bevor er diese Grenze erreicht, eine andere Grenze überschreiten, nämlich aus dem Nichts ins Sein, durch Neuschöpfung. Es geht nicht anders. Die Heilige Schrift sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine Neuschöpfung. Solche Wörter müssen wir ernst nehmen. Wir können sie nicht neu streichen durch alte theologische Sprüche. Wir müssen einfach diese Begriffe neu ausgraben aus der Heiligen Schrift, sie auf den Leuchter stellen und uns daran orientieren. Sonst bleiben wir im Wagen, im Unklaren. Der zweite Ausdruck ist Auferstehung. Auferstehung aus dem Tod. Mit diesem Ausdruck hatten wir gesagt, wird bedeutet, dass wir vorher tot waren vor Gott. Wir waren zwar da, aber irgendetwas war nicht in Ordnung. Es ist eine Trennung da, denn Tod ist im Wesen geschieden sein, ein getrennt sein, des einen vom anderen. Dadurch, dass Adam und Eva vom Baum nahmen und aßen, haben sie sich von Gott getrennt. Dort, wo Gott Nein sagte, sagten sie Ja. Sie erhoben sich also gegen Gott und sogar über Gott. Und dadurch kam eine Trennung von Gott. Und weil Gott Leben ist, war die Konsequenz, dass bei ihnen nun der Tod eintraf. Und der Tod traf sofort ein. Des Tages, wo du von dem Baum isst, wirst du sterben. Geistlich und körperlich. Körperlich ist der Mensch an dem Tag gestorben und seitdem tragen alle Kinder Adams und Evas den Tod in ihrem Körper. Er mündet in eine Trennung von Leib und Seele, aber den Tod, den tragen sie alle in ihrem Körper. Also, Tod ist eine Trennung und wir sind getrennt von Gott, bevor wir durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, mit Gott versöhnt werden. Und dies ist dann eine Auferstehung, wenn ein Mensch mit Gott versöhnt wird. Und das ist ein Einschnitt. Das ist ein geschichtlicher Tag im Leben eines Menschen. Das ist nicht eine Periode. Das ist nicht eine Entwicklung. Der Tag Jesu Christi, an dem er aufstand, ist einer, den man in der Geschichte festhalten kann. Und wenn wir ihn auch datenmäßig nicht genau wissen, so wissen wir doch, dass er an einem bestimmten Tag am Morgen früh auferstand. Und nicht während zwei Tagen auferstand. Oder während drei Tagen oder während eines Jahres. Hier sind viele Menschen im Unklaren, auch was unsere Auferstehung, was unsere Bekehrung betrifft. Man denkt, wenn ein Mensch über Jahre hinweg in einer Seelennot ist und dann schließlich zum Durchbruch kommt, dass seine Bekehrung eine Periode bedeutete. Da verwechselt man den Weg zur Tür mit dem Durchgang durch die Tür. So, diese Verquickung wird auf der einen Seite gemacht, wie auf der anderen Seite das Gehen durch die Tür verquickt wird mit der Entwicklung des Christen, nachdem er durch die Tür gegangen ist. Ich hatte Ihnen gesagt, Calvin hat dieses getan. Er hat die Entwicklung oder die Erneuerung des Christen verquickt mit der Wiedergeburt, die ein Einschnitt ist. Und auf der anderen Seite sind es solche, die sagen, man muss sich jeden Tag bekehren. Und das kommt auch in manchen unseren Liedern zum Ausdruck. Herr, rette mich oder vergib mir meine Sünden. Auch in Liturgien. Wir müssen uns einmal klar sagen, es ist hier ein unklares Verständnis von dem Unterschied zwischen einem, was die Pietisten früher nannten, ein Weilandsleben. Das heißt, das Leben, in dem man früher war und dem jetzt, in einst und jetzt, Epheser 2 zum Beispiel. Ihr wart tot, aber jetzt sind sie nicht mehr tot. Jetzt muss man nicht mehr aus dem Tode auferstehen. Jetzt lebt man, jetzt ist man auferstanden, man ist nicht mehr im Tod. Am 18. März 1935 bin ich vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich bin auferstanden aus dem Tode. Ich bin nicht mehr im geistlichen Grabe. Ich lebe jetzt durch Jesus Christus. Durch die Verbindung mit Jesus Christus habe ich neues Leben. Ich bin nicht vollkommen. Und das ist ein anderes Thema, das steht auf einem anderen Blatt. Und das hat der Grund dafür ist, dass das neue Leben in einem unwiedergeborenen Körper ist. Deshalb, es hat schon seine Bewandtnis. Aber ich als geistiger Mensch, als inwendiger Mensch, bin neu geboren. Und ich brauche mich nie mehr zu bekehren. Ich muss umkehren, wenn ich abirre von dem Herrn, den ich kennengelernt habe. Aber auch während des Abirrens ist er mein Retter. Ich verliere nicht mein Heil, aber ich verliere den Genuss am Heil. Ich verliere nicht den Heiligen Geist, aber ich verliere das Bewusstsein seiner Gegenwart. Ich will nicht davon sprechen, dass es nicht möglich ist, das Heil als solches zu verlieren. Aber dann ist die Frage, ob man es wiederfinden wird. Dieses Auf und Ab, ja, das Hin und Zurück zur Bußbank, wie in einigen evangelistischen Kreisen, angelsächsischen, das gesehen wird, das ist zu oberflächlich. Nun, wir sprachen von Auferstehung. Heute kommen wir zu dem Begriff Wiedergeburt. Wiedergeburt ist das meistverwendete Wort für diese grundsätzliche Erneuerung, aber es ist nur ein Wort, das gebraucht wird, um diese grundsätzliche Erneuerung zu beschreiben. Wir lesen hier zuerst 1. Petrus 1, Vers 3, denn in diesem Vers sehen wir, wo die Wiedergeburt eigentlich ihren Anfang nimmt, wo sie herkommt, wo sie eigentlich ihren Beginn hat. In 1. Petrus 1, Vers 3 steht geschrieben, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der bei uns nach seiner großen Barmherzigkeit eine Wiedergeburt bewirkte, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die lieben Schreiber der Heiligen Schrift hätten mitunter kürzere Sätze gebrauchen können, ja? Nun, das ist nicht so schlimm. Bedenken Sie nur, dass die ersten Leser solcher Briefe oft Sklaven waren. Nun waren Sklaven damals oft sehr gebildet, aber es gab auch ungebildete Sklaven, so wie es bei uns Freien gebildete und Ungebildete gibt. Und es gab sehr viele, die hatten sehr schwer zu knabbern an dem, was die ersten Sendboten des Messias schrieben. Petrus schreibt dieses, aber er sagt, ich habe Schwierigkeiten mit einigen von dem, was Bruder Paulus schreibt. Nun, seine Leser hätten sagen können, ich habe sogar Schwierigkeiten mit dem, was du schreibst. Um es ganz einfach zu sagen, Petrus sagt, wir sind zur Wiedergeburt gekommen. Das hat Gott getan. Er hat uns zur Wiedergeburt gebracht. Und zweitens, diese Wiedergeburt hat einen Kontext, das heißt einen Zusammenhang. Diese Wiedergeburt, in der wir jetzt stehen, hat eine Vergangenheit, einen Punkt in der Vergangenheit und hat einen Punkt in der Zukunft. Schauen Sie sich den Vers noch einmal an, wenn Sie Ihnen Ihre Bibel aufgeschlagen haben. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit eine Wiedergeburt bewirkte, zu einer lebendigen Hoffnung. Zu, also weist in die Zukunft hinein. Wir haben eine Hoffnung auf etwas, das noch kommt. Von dem spricht der Vers 5. Das ist ein Heil, das uns bereitet ist. Wir werden erlöst oder gerettet in drei Phasen. Wir werden gerettet in der Bekehrung oder Wiedergeburt, wie Sie es nennen möchten. Also in diesem Eintritt in den Heilzustand. An dem Tag, das ist ein Einschnitt, das ist eine Stunde, das ist ein Punkt. Es mag eine lange Entwicklung geben bis zu diesem Punkt hin. Aber es gibt irgendwo einen Punkt, an dem glaubt man so, dass Gott darauf reagiert mit Rettung, mit Rechtfertigung. Also in diesem Punkt werden wir gerettet, befreit von der Strafe der Sünde. Das ist aber nur ein Teil von der Rettung, die von Golgatha her fließt. Vielleicht können wir sagen ein Drittel, aber es ist die Grundlage. Dann gibt es das Heil in einer Linie während unseres Glaubenslebens. Werden wir gerettet progressiverweise, fortschreitenderweise, Tag für Tag. Wovon? von der Kraft der Sünde. Erleben Sie das? Das ist Erneuerung. Auch von der wollen wir noch sprechen. Aber diese Erneuerung können Sie nie erleben, wenn Sie nicht zuerst von der Strafe der Sünde, von der Schuld gerettet worden sind. Das ist die Grundlage. Zuerst muss man mit Gott versöhnt sein. Übrigens, damit man es hier versteht, es braucht auch Zeit, und die Gemeinde Jesu Christi hat Zeit gebraucht, diese Wahrheiten, die in der Heiligen Schrift nicht auf diese Weise formuliert sind, herauszuarbeiten. Und studiert man also auch Dogma und Theologie Geschichte. Das heißt, die Geschichte des Herausarbeitens der Lehren, der Wahrheiten der Heiligen Schrift. Eine der ersten Lehren, die die Gemeinde Jesu Christi herauszuarbeiten hatte, war die Person Jesu Christi. Und das hing zusammen mit der Dreieinigkeit. Und wer die Kirchengeschichte liest, der merkt, hier war eine der ersten Fragen, an denen man Klärung, bei der man Klärung schaffen musste. Wer ist Jesus Christus? Er ist ein Mensch. Aber doch nicht nur ein Mensch. Er ist Gott. Jetzt haben Sie einige, die sagen, er ist so Mensch oder nur Mensch oder bis dahin Mensch und so weiter. Sie sind nicht klar darüber. Und jetzt muss das herausgearbeitet sein. Andere sagen, ja, er ist nur Gott. Er hat Mensch angenommen. Und bis heute haben Sie noch diese Auffassung in der koptischen Kirche, dass Jesus Christus im Wesen nur Gott war, aber hat einen Scheinmenschwesen angenommen. Er war also dem Schein nach Mensch. Und auf diese Weise ist er gestorben. Nun, schließlich sagte man sich, nein, Jesus Christus, wir wissen nicht genau das ganze Geheimnis, aber in der Schrift steht geschrieben, er ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und dabei lassen wir es stehen. Und das ist jetzt in unserem Glaubensbekenntnis. Aber Ihr Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis hat eine Geschichte. Es braucht Zeit. So braucht es auch Zeit, andere Wahrheiten herauszuarbeiten. Und wir müssen Geduld haben mit denen, die noch nicht so weit gekommen sind. Und auch mit uns selbst, die wir noch andere Fragen zu lösen haben. Es gibt noch manche Fragen, bei denen wir heute, die Christen heute noch viel Unklarheit haben. Wir müssen weiterarbeiten. Also eine Wahrheit ist die, dass die Versöhnung auch in einigen Etappen geschieht. Die Schrift spricht davon, dass Gott am Kreuz in Christus die Welt mit sich versöhnte. Und nun kann der oberflächliche Leser denken, aha, am Kreuz hat Gott uns mit ihm versöhnt. Also sind wir versöhnt. Man muss es nur weiter sagen. Aber der Apostel Paulus sagt im gleichen Text, in Vers 20, meine Predigt, wenn ich herumreise, ist folgende. Lasst euch versöhnen mit Gott. Da ist die Ergänzung. Da ist der zweite Teil. Man merkt also, das Wort Versöhnung wird an zwei Stellen gebraucht. Den Grund hat Gott am Kreuz gelegt, indem die Strafe für die Sünde getragen wurde von Jesus Christus. Aber die Antwort darauf muss von mir gegeben werden. Deshalb der Ruf, lass dich versöhnen mit Gott. Lass also diesen Wert dir gut geschrieben werden. Ich gebrauche mitunter ein Beispiel, einige Beispiele dafür aus meinem eigenen Leben, ganz einfache. Als wir nach Nürnberg kamen, war es in der Gesellschaft, mit der wir arbeiteten, die Einrichtung, dass unser Geld monatlich von der Schweiz kam, überwiesen wurde auf eine Bank in Nürnberg. Und wir bekamen dann einen Bericht von der Bank, es ist jetzt wieder Geld gekommen für Sie und Sie können es abholen. Wenn ich jetzt mit diesem Bericht von der Bank, mit diesem Zettel zum Milchladen an der Ecke gegangen wäre und hätte gesagt, ich möchte jetzt 2 Liter Milch für unsere Kinder kaufen und etwas Käse und so weiter, dann hätten mich ausgelacht, wenn ich diesen Zettel gezeigt hätte. Das kann ich nicht gebrauchen, ich will Geld haben. Es kommen viele Leute und kommen mit dem Bericht zu Gott und sagen, ich habe das Evangelium gehört, darf ich in den Himmel hinein? Gehört? Das ist schön, aber was haben Sie noch? Haben Sie Evangelium oder haben Sie nur Evangelium gehört? Haben Sie Rettung oder haben Sie nur von Rettung gehört? Ich musste mit dem Zettel zur Bank und diesen Zettel eintauschen für bares Geld. Und mit dem Geld konnte ich dann einkaufen gehen. Es ist also ein Unterschied, ob wir nur gehört haben von der Möglichkeit eines Gutes das Gott uns schenken will, oder ob wir das Gut selbst wirklich haben, denn er will es uns schenken. Und das ist etwas um dieses Geschenk, das hat man dann. Ein anderes Beispiel, diese Uhr. Als wir in Nürnberg wohnten, hatten wir Freunde, auch unter den Geschäftsleuten, und an einem Abend hatten wir einen Besuch gemacht bei einem Ehepaar, und als wir im Flur standen und bereit waren, hinauszugehen, uns verabschieden wollten, sagte der Herr des Hauses, Moment, und holte diese Uhr heraus, zeigte sie und streifte sie mir auf die Hand. Und als ich sie sah, verglich ich sie im Moment spontan mit meiner damaligen, die hatte ich gekauft, als ich vom Krieg nach Hause kam, sie war noch ziemlich gut, aber ich merkte sofort, dies war, wäre wahrscheinlich eine bessere Uhr. Und so viel Menschenverstand hatte ich auch, dass wenn mir etwas Gutes angeboten wird, das besser ist als das, was ich habe, das werde ich schon annehmen. Und ich ließ mir also die Uhr auf die Hand aus, aufstreifen, ich hielt meine Hand aus. Oder streift es mir auf. Hat nicht viel gesagt, ich konnte sie haben. Er hat sie irgendwo auf einer Geschäftsreise vielleicht von jemandem bekommen. Als Vertreter kriegt man solche Sachen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, er hat sie mir geschenkt. Und ich sah schon, Omega, ja, was bei Uhrenmarken kannte ich mich nicht so aus. Aber ich war doch interessiert, was habe ich hier auf meiner Hand? Was ist das eigentlich? Und eines Tages ging ich an einem Juwelierladen vorbei und ich war doch neugierig. Ich ging mal rein und zeigte ihm die Uhr. Können Sie mir sagen, wie viel so eine Uhr etwa wert ist heute? Und dann hat er mir gesagt, da war ich doch überrascht. Für jene Zeit war das ziemlich viel Geld. Wissen Sie, als ich die Uhr in Empfang nahm, wusste ich, dass sie einen Wert hatte, aber ich wusste nicht, wie viel Wert sie hatte. Aber ich habe meine Hand ausgestreckt und sie in Empfang genommen. Und erst später habe ich erfahren, wie viel Wert sie hatte. Und so ist es mit Jesus Christus und seiner Rettung, seiner Vergebung, seiner Erneuerung. Es wird uns angeboten und wir bekommen schon mit, das ist besser als was ich habe. Ich riskiere es, ich nehme es an. Aber erst später erfährt man, wie viel Wert wir doch da haben. Und eines Tages werden uns die Augen eigentlich im Grunde aufgehen für diesen großen Wert, den wir haben. Diesen Schatz, den wir in irgendeinem Gefäßen haben, wie der Apostel es sagt. Also Versöhnung ist etwas, das Gott am Kreuz herbeigeführt hat, aber das wir in Anspruch nehmen müssen. Und Petrus sagt, wir sind jetzt wiedergeboren, aber diese Wiedergeburt hat einen Punkt in der Geschichte und hat einen Punkt in der Zukunft. Der Punkt in der Geschichte ist die Auferstehung Jesu Christi. Dort beginnt Wiedergeburt. Er sagt es, durch die Auferstehung Jesu Christi hat Gott euch zu einer Wiedergeburt gebracht oder bei euch eine Wiedergeburt bewirkt. Es ist schwer, das zu übersetzen, weil wir es heute, er hat uns wiedergeboren, ja. Eine Wiedergeburt ist bei uns geschehen durch Gott. Aber das kommt aus dem offenen Grab. Und diese Wiedergeburt führt uns jetzt zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, die Wiedergeburt gewährt uns oder berechtigt uns die Hoffnung, dass wir eines Tages persönlich bei Gott sein werden und das ewige Leben in voller Blüte in Empfang nehmen werden. Unsere Rettung hat also drei Phasen. Jetzt werden wir erlöst von der Kraft der Sünde und eines Tages werden wir erlöst, und das ist wieder ein Punkt, von der Gegenwart der Sünde. Im Englischen gebraucht man gern Alliteration oder denselben ersten Buchstaben. Dann sagt man, we are saved from the punishment of sin, from the power of sin, from the presence of sin. Also von der Kraft der Sünde, von der Strafe der Sünde und von der Kraft der Sünde und von der Gegenwart der Sünde in uns und um uns. Wir werden dann ganz frei sein von der Sünde und werden deshalb in ewigem Glück leben. Wiedergeburt beginnt in der Auferstehung Jesu Christi, sagt der Apostel Petrus. Die Auferstehung ist für Jesus Christus ein besonderes Erlebnis. Wenn wir Auferstehung und Wiedergeburt zusammenbringen, dann ist es deshalb, weil die Auferstehung Jesu Christi schon eine Geburt ist, eine Wiedergeburt. Das ist gewöhnlich nicht, wird gewöhnlich nicht so gesagt, aber wir haben einige Texte in der Heiligen Schrift, die das so sagen. Und wollen Sie neu? Wir sind gleich fertig. Ja. Gut. In Apostelgeschichte 13, Vers 32, lesen wir Apostelgeschichte 13, 32. Dies ist aus einer Predigt des Apostels Paulus in einer Synagoge auf seiner ersten Missionsreise. Wir sagen euch die gute Botschaft von der den Vätern zuteil gewordenen Verheißung. Also dieses Evangelium, diese gute Botschaft war schon in den Propheten da. Dass Gott diese für uns, ihre Kinder, erfüllt hat. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Wie? Indem er, Gott, Jesus auferweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Da haben wir zum Beispiel, sagt Paulus, eine dieser Verheißungen. Und wie lautet die Verheißung? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Text aus Psalm 2 wird oft missbraucht und falsch lokalisiert. Paulus gibt uns den Ort dieses Geschehens. Nicht in der Ewigkeit, sondern in der Zeit erfüllt sich dieses Wort. In der Zeit, nämlich am Tag der Auferstehung, geschieht dieses, wo Gott seinen Sohn neu zeugt. Wurde Jesus Christus nicht aus der Jungfrau oder in der Jungfrau Maria gezeugt? Ja, dies ist seine zweite Geburt. Seine Geburt, seine erste, ist der Zeitpunkt seines Kommens in die Welt als Mensch. Er stirbt aber und kommt wieder zum Leben. Und diese Auferstehung nennt die Heilige Schrift hier Geburt. Die Auferstehung Jesu Christi ist also für ihn eine Geburt. Und wenn wir Geburt sagen, dann müssten wir schon sagen, eine zweite, nicht wahr? Denn seine erste hat er schon erlebt. Dies ist also eine zweite Geburt für ihn. Kein Wunder, dass Petrus sagen kann, unsere Wiedergeburt, die wir ja gesagt haben, ist auch eine Auferstehung, kommt von der Auferstehung Jesu Christi her. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Seine Geburt oder Wiedergeburt ist unsere Wiedergeburt oder darin ist sie begründet. Und noch eine Stelle, Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 5. Hier steht geschrieben, dass Jesus Christus der erste Wiedergeborene ist durch seine Auferstehung. Offenbarung 1, 5. Von Jesus Christus, das heißt, der Brief, den Johannes schreibt, kommt von, oder der Gruß, das Wort, das er schreibt, kommt von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten. Man versteht also Auferstehung als eine Art Geburt. Man kommt aus dem Nichts hervor, aus dem Tode hervor, und das nennt man Geburt. Und weil nun Jesus der Erste ist, der auf diese Weise aufersteht, denn alle anderen Auferstehungen waren ja nicht, ewige. Die Leute, die vorher auferstanden, zum Beispiel bei Elisa und Elia, ein bei Elia und zwei bei Elisa, die sind ja wieder gestorben. Auch die drei, die Jesus auferweckt hat, die sind wieder gestorben. Jesus ist der Erste, der so aufersteht aus dem Tod, dass er mit ewigem Leben aufersteht. Deshalb ist er der Erste, wirklich Auferstandene. Und deshalb ist er auch der Erste, Geborene aus den Toten. Der erste Wiedergeborene. Dort beginnt also Wiedergeburt. Wir haben noch eine Stelle in Kolosser 1, Vers 18. Man kann diese Stelle auch noch hinzufügen, wir brauchen sie nicht zu lesen. Aber dort wird Jesus Christus auch der Erstgeborene von den Toten genannt. Da unsere Wiedergeburt ihren Beginn also mit der Auferstehung Jesu Christi nimmt, kann der Ausdruck nicht auf jene Gläubigen Verwendung finden, die vorher lebten. Und dies ist wichtig. Ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, warum das so wichtig ist, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Menschen, die vor Jesus Christus lebten, gläubig waren an Gott, meinetwegen auch in einem gewissen Sinne Vergebung hatten, waren nie wiedergeboren, auch wenn sie den Heiligen Geist hatten. Diese Wiedergeburt ist etwas Spezifisches, das im Alten Testament verheißen ist, aber aufbewahrt bleibt für die neue Heilsepoche, die mit dem Messias Jesus beginnt. Gott hat sie reserviert für die messianische Zeit, auf die die Juden hofften. Und diese messianische Zeit, dieses Heilszeitalter, beginnt mit dem Kommen Jesu Christi, mit seiner Auferstehung. Und dann können Menschen jetzt, nachdem er auferstanden ist, auferstehen auf ihrem geistlichen Tode. Seine Wiedergeburt kann jetzt Anwendung finden auf Menschen und sie können wiedergeboren werden. Wir haben also etwas, sagt der Hebräerschreiber, das andere nie hatten. Und ich hoffe, dass es uns hilft, dieser Hinweis, dankbarer zu sein für das große Heil, das wir in Jesus Christus haben. Wir haben wirklich eine Stufe mehr in der Heilsoffenbarung Gottes, als Menschen vorher hatten. Wenn sie auferstehen und wir auferstehen, dann werden wir natürlich beide am selben Punkt sein. Ja? Sie werden uns einholen, sagt der Hebräerschreiber. Aber in diesem Heilszeitalter haben wir ein Stück voraus. Dadurch, dass wir etwas in unserer Seele tragen, ein neues Leben, das David und Abraham nie gekannt haben. Gott sei Dank für dieses große Heil durch Jesus Christus, dass wir geschichtlich auf dieser Seite der Sendung seines Sohnes leben dürfen. Wollen wir dieses Leben genießen und wollen wir darin fortschreiten und es wachsen und zunehmen lassen? Beten. Wir danken dir, Vater, dass du deinen Samen in uns hineingelegt hast, dein Leben. Wir danken dir, Herr, dass du uns zur Auferstehung gebracht hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist vom Grabe. Und durch dich, den Lebenden, haben wir Leben. Herr, wir wollen dir dankbar dafür bleiben und wir wollen dieses Leben zur Entfaltung kommen lassen durch deine Handreichung, die Handreichung des Heiligen Geistes. Auch heute, an diesem Tag, lass uns in deiner Gnade stehen und sie genießen und es nicht umkippen lassen durch die Versuchungen dieser Welt und die Sünde und alles, was umher an Böse ist. Amen.